SRF 2 Kultur.
Und das ist Barlando, wo wir heute einem Organisten begegnen, ohne musikalische Scheuklappen. Wolfgang Sieber heißt er. Wolfgang Sieber ist Organist an der Hofkirche in Luzern und er spielt auf der Orgel nicht nur das Orgelrepertoire von Bach bis Mission, er ist auch Kenner der Schweizer Volksmusik und vieler anderer Musikstile und eigentlich könnte man sagen, er interessiert sich für jede Musik, die den Horizont erweitert. Ich bin Norbert Graf und ich habe Wolfgang Sieber dort getroffen, wo er arbeitet, auf der Orgelempore in der Hofkirche in Luzern, direkt vor unserer Nase die 5 Tastenreihen dieses großen Instrumentes und eine Reihe von riesigen Pfeifen, fast etwas beängstigend wirken die, wenn man auf der Orgelbank darunter sitzt. Wolfgang Sieber blickt nach oben.
Das ist die größte, welche 10 Meter lang ist und knapp 400 Kilo schwer. Das war dazu mal ein Paukenschlag. Das war 1651 und der Österreicher Geisler hat diese Orgel mit diesem wunderbaren Prospekt gebaut und ein Luzerner Holzschnitzer, auch der andere Geisler, der hat sie geschnitzt. Dieses Gewicht, also etwa 2 Tonnen im Prospekt, Metall, also Zink und Blei. Dieses Gewicht einfach in Pfeifen umzusetzen, das war so etwas wie eine beinahe Guillotine, weil das Material so teuer war dazumal. Man brauchte dies für den 30-jährigen Krieg, für Kanonenkugeln und jetzt werden in Luzern einfach Orgelpfeifen gebaut. Das ist etwas Spezielles. Vor 350 Jahren.
Etwas Spezielles, stelle ich mir vor, war es auch, als Sie das erste Mal hier gesessen sind und das erste Mal auf dieser Orgel gespielt haben. Können Sie sich erinnern, wie das war und wann das war?
1988 wurde ich zu einem Konzert eingeladen. Sehr genau. Ich lag hier rücklings auf dem Boden eine Viertelstunde vor Konzertbeginn und habe mir die Orgel angeschaut von unten. Und habe dann so etwas wie eine Zwiesprache gehalten. Wie gehst du mit mir um? Wie kann ich mit dir umgehen? Wenn ich da zum Beispiel Gaston Litaise, Prélude dans Fugue spiele und Max Reger spiele und Louis Vierne spiele, das sind eigentlich alles so Hürdenstücke. Und ich habe da schon ein bisschen Lampenfieber oder Zittern gespürt. Einfach beim Anblick dieses Prospektes, dieser großen Pfeifen und bei der Geschichte, die dahinter liegt. Mein Vater hat mir gesagt, 1972, ich war 18, in Luzern sind sie am Streiten. In Luzern diskutieren sie. Sollen wir die barocke Orgel abbrechen? Sollen wir das Fernwerk abhängen? Wie wollen wir restaurieren, revidieren, vergrößern, renovieren, damit es zu einem respektablen Instrument wird? Und das hat er mir gesagt, als mich eigentlich Wolfs- und Pfadiführer und Döffli-Frisiere mehr interessierten als Orgelgeschichte aus Luzern. Und so hat mich das jetzt wieder einholen dürfen, wenn ich 1988 spiele und dann 4 Jahre später sogar hier das Amt antreten darf.
Thank you.
Charles-Marie Widor, einer der französischen Spätromantiker, der Orgel eine sinfonische Größe gegeben hat. Gespielt hat Wolfgang Sieber die Toccata aus der 5. Orgelsinfonie von Widor, natürlich an der großen Hoforgel in Luzern. Seit 1992 ist Sieber Stiftsorganist an der Luzerner Hofkirche oder an der Kirche St. Leodegar im Hof, wie sie richtig heißt. Zur Welt gekommen ist Wolfgang Sieber 1956 im Toggenburg, der Vater ebenfalls Organist und der Sohn tritt schnell in dessen Fußstapfen. Seit er 14 Jahre alt ist, spielt Wolfgang Sieber die Orgel in der Kirche. Viele Jahre war das unter anderem in Zürich an der Liebfrauenkirche und heute eben in Luzern. Diese Orgel der Luzerner Hofkirche ist in der Schweizer Orgellandschaft eine Besonderheit. In Anspielung auf ihre Dimensionen hat man auch schon das Wort Größenwahn benutzt und sie ist auch so etwas wie ein gut schweizerischer Kompromiss, haben doch ganz verschiedene Zeiten ihre Spuren hinterlassen, wie Wolfgang Sieber erklärt.
Begonnen hat die Geschichte ja mit dem barocken Klangbild 1650. Das ist lineare Musik, das sind Klänge, die so wie Zeitgenossen dazumals schrieben, schreiende Pfeifen und schreiende Höhen in sich bergen. 48 Register auf 2 Manuale, das heißt natürlich, dass ein Hauptwerk unwahrscheinlicher Größe entstanden ist. Das ist natürlich ein bisschen Vorbild von Bossert, dem lokalen Orgelbauer. So hat das begonnen 1650. Und dann, 200 Jahre später, kam die andere Richtung. Da kamen die Romantiker, da kam die Orgel, welche vergleichbar ist mit dem Symphonieorchester, mit Farben, die farbiger sind als barocke Farben, mit Dynamik, die dynamischer sind als ein barockes Konsort. Das Feinste, zum Beispiel etwa 20 bis 25 Dezibel aus dem Fernwerk, noch grad gehört werden kann und das Brachialste, einem ein bisschen die Ohren verschlagen kann. Das hat dazumals Einzug gehalten und im Zusammenhang mit der industriellen Entwicklung, Eisenbahnbau, Gotthardbahn oder Berge erobern, im Zusammenhang mit dieser Entwicklung konnte natürlich die Orgel vergrößert werden. Das ist mit der pneumatischen Lösung dann möglich geworden, dass so viele Pfeifen miteinander gespielt werden konnten, ohne dass die Finger beim schweren Tastendruck brachial arbeiten mussten. Das war dann die zweite Epoche. Und dann kam die dritte, die Epoche der Erneuerung. Man spricht ja von den 50er, 60er, 70er Jahren von einer sogenannten Orgelbewegung. Also man hat sich wieder distanziert vom romantischen Klang und wollte wieder die barocke Linearität. Da begann die Diskussion, wie ich vorhin schon erwähnte, dass eigentlich das Barocke und das Romantische, das Lineare und das Flächige, das einerseits immer etwa gleich laute mit dem dynamisch Unterschiedlichen, diskutiert wurde. Und das war dann eine knapp 10-jährige Diskussionsgeschichte. Da waren mehrere Experten dabei und der eine sagte dies und der andere das. Und dann hat der Umbau stattgefunden, natürlich nicht zur Freude aller Orgelverantwortlichen und Orgelkenner, wie sie sich nennen. Ich habe noch im Ohr von einem sogenannten historischen Organisten, welcher Läufe ohne Daumen spielt.
So mit historischem Fingersatz heißt das.
Genau. Der hat mir gesagt, was ihr da in Luzern verbrochen habt mit eurer Kompromisslösung, das ist unter allem Hund. Und mein Orgellehrer Hans Vollenweider hat eigentlich von der Hoforgel geschwärmt, aber Triosonaten hier mit einem Rückpositiv, welches in 6 Meter Distanz zum Spieler steht, diese Triosonaten erfolgreich zu spielen, das war dann schon ein Hürdenlauf. Da hat mich dieses Ross beinahe abgeworfen. Also das war die dritte Epoche. Und jetzt sind wir vielleicht bei einer bereinigenden und klärenden und transparenten Phase angelangt. Wir haben historisches Material, welches herausgeworfen wurde, wieder integriert und Neues, was eine Zwiesprache vom Echowerk zur großen Orgel ermöglicht, eingebaut. So, dass ein Ausgleich herrscht von links nach rechts.
Das heißt, es gibt ganz verschiedene Klangästhetiken in diesem Instrument oder in dieser Instrumentensammlung, muss man fast schon sagen, was dieses Orgelinstrument ist, in sich eine Sammlung. Dass es nicht ganz problemlos zusammengeht, hat eben dieser Purist, haben Sie vorhin gesagt, schon angefügt. Wie geht es das konkret, wenn Sie ein Stück von Bach spielen? Benutzen Sie dann nur die entsprechenden Pfeifen, die eben zu Bach passen, oder mischen Sie das, oder wie gehen Sie da vor?
Zuerst gehe ich pragmatisch vor und dann zählt die Klangästhetik. Dann kann ich natürlich zurückgreifen auf jenes Schreiwerk im Hauptwerk. Das hat eine wunderbare große Terz und Quint, das hat eine große und eine kleine Mixtur, die sind alt, die sind von Geißler und die verwende ich natürlich. Und dann habe ich so etwas wie eine bachsche Klangfrequenz. Aber der Wind ist natürlich nicht frei und das Temperament ist natürlich ein gleichschwebendes. Also ich bin auf keinen Fall so bei Bach, wie ich es auf einer Bossart-Orgel sein könnte. Wie in der nach barockem Vorbild entstandenen Orgel in Bellelay, das ist klar, das geht nicht so. Aber jetzt kommen wir natürlich zu einem wichtigen ästhetischen Punkt. Ich spiele Bach auf dem Klavier und bin sehr angetan von der Bedo-Partita von Dino Lipatti, weil ich einfach ein Farbentyp bin und Dynamik spielt eine Rolle und vor allem Raum spielt dann auch eine Rolle. Und deshalb ist der Umgang mit dem Bach zuerst eben der pragmatische und nachher denke ich an den Raum. dann mache ich schon Klangdramaturgie. Und dies spürt der Zuhörer. Deshalb bin ich ja so begeistert, hier das anwenden zu dürfen, weil die barocke Musik gut angedeutet werden kann, weil die romantische Musik ideal und bestens dargestellt werden kann, ob es ein originaler Räubke-Psalm sei oder eine Transkription von Le Prélude von Liszt. Das klingt tief in der Räumlichkeit, gefächert in der Dynamik und überraschend in der Farbe. Und dann kommen wir schlussendlich zur modernen Musik. Das Verrückteste, welches mich überhaupt sowieso immer wieder bewegt, ist Mission. Und Mission ist natürlich an dieser Orgel ideal. Seine Orgel in der Trinité war eine, sagen wir, eine noblere Dame, eine zurückhaltendere Orgel, elektrische Traktur und natürlich überholt in der Originalität, aber niemals restauriert, so wie jetzt zum Beispiel beim Echowerk die deutsch-romantischen Register Melodica und Viola und Gamba und Traversflöte.
Diese unendlich vielen Klangfarben, Klangregister, die Sie jetzt zum Schluss auch etwas aufgezählt haben, diese Kombinationsmöglichkeiten mit 5 Klaviaturen, wie lange ist es gegangen, bis Sie dieses Instrument durchschaut haben, was hier eigentlich alles möglich ist?
3 Jahre.
Und das heißt 3 Jahre Studium und Ausprobieren, sich mit dem, was da ist, vertraut machen?
3 Jahre in der Alchemistenkammer. Das heißt, ich studiere am Registrieren herum, wenn ich das Werk für mich nachts einregistriere. Ist das okay? Klingt das im Raum durch? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, sich anstupsen lassen. Also gestern hast du wieder zu laut registriert oder mir tun die Ohren weh, sagen dann Gottesdienstbesucher. Oder ein Berufsmusiker, welchen ich begleite, sagt, er höre nichts von der Orgel oder er höre sich selber nicht. Und das sind dann Erfahrungsaspekte, die ich immer einfließen lasse. Das hat also von 92 bis 95 gedauert. Und zwar nicht einfach 3 Jahre Erfahrungs- und Versuchszeit, sondern 3 Jahre Zwiesprache mit Kennern und Hörern und Könnern, die mir gesagt haben, muss jetzt gar nicht wieder schon eine CD einspielen. Du brauchst 3 Jahre, bis du die Orgel kennst. Nach 3 Jahren kam ich auf die Idee, den Mittelteil der Widor-Toccata im Fernwerk oben zu spielen. Das sind 40 Dezibel weniger Klangkraft als auf der großen Orgel. Und diesen Teil oben zu spielen mit einer Verzögerung von mehr als 1/10 Sekunde, das macht einen ja immer schizophren, weil man anders geplant hat, als es dann kommt. Und wenn es dann kommt, das Klangbild, dann bin ich ja schon wieder weiter. Und diese Latenz, die hat mich am Anfang schier verrückt gemacht, weil ich da einfach nicht zurechtkam. Das ist ein Problem. Und die Dynamik im Raum unten und das Begleiten des Volksgesanges dort unten, 30, 40 Meter weg von mir, das hat die Zeit gebraucht. Und ab diesen 3 Jahren und jetzt sowieso verstehe ich das Registrieren und das Ausprobieren oder eben das Alchemieren als schon ein bisschen eine lustorientierte Arbeit. Das ist wunderbar. Das ist schön. Also eine Dvorak-9. Einregistrieren, das ist so etwas Wunderbares.
Also Dvorak-9, Sie meinen die 9. Sinfonie, die Sie auf der Orgel spielen?
Ja, natürlich. Vor ein paar Jahren habe ich die einregistriert und wenn jetzt Privatführungen sind mit verschiedenen Gruppierungen, dann kommt natürlich Prélude oder Bilder oder der Schlusssatz der 9. Sinfonie und die ganze brauchte mich etwa 600 Kombinationen und viel Arrangierzeit auch, um bestehende Arrangements der Orgel und meinen Fingern anzupassen.
Also Sie haben gesagt Bilder, das heißt Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, 9. Sinfonie, Dvorak oder Beethoven, Prélude, meinen Sie Liszt, Orchesterstück. Ja. Also da hört man, dass Sie das Repertoire für Orgel nicht eng sehen, sondern sich eben mit ganz viel anderer Musik auch hier behelfen. Es ist ein besonderes Gefühl, hier oben zu sitzen auf der Empore. Was mich noch interessieren würde, welches ist eigentlich Ihr liebster Moment in der Kirche? Wenn sie voll ist und die Leute unten warten oder eher spätabends, es ist dunkel und Sie können eben für sich ganz alleine dieses Rieseninstrument traktieren?
wenn die Kirche voll ist, und so leise, als wäre ich nachts allein.
Eine Kombination von beiden.
Ja, genau. Das ist das Schönste. Also das macht dann Sinn, an und für sich zu spielen und zu spintisieren. Der Organist ist ja sowieso ein bisschen in Gefahr. Das muss ja schon ein bisschen ein spezieller Typ sein, welcher mit den größten Instrumenten, dem lautesten, dem meisten Material drin und dem teuersten umgehen will. Also das muss man sich schon immer wieder ein bisschen, ich muss da vor den Spiegel stehen.
Und dann ist es auch möglich, haben Sie mir vorhin gesagt, dass man hinausgehen kann, ohne dass einem die Leute sehen. Also man kann quasi davon schleichen. Also man hat diesen großen Auftritt, ist nicht sichtbar und kann, wenn man will, eben dann auch noch verschwinden.
Deshalb heißt es ja immer wieder, die Orgel spielt. Und wenn ich dann jenen Menschen darauf anhaue und sage, hast du auch schon gehört, dass die Kanzel spricht, dann wird diesen Personen bewusst, dass eigentlich nicht ein Instrument oder ein Werkzeug dran ist, sondern eigentlich ein Mensch dahinter. Und es gibt gewisse handliche Servicewege, dass ich einfach so aus der Kirche schleichen kann. Aber grundsätzlich ist mein Interesse schon, die Orgel unter den Menschen zu bringen oder die Menschen auf die Empore.
Thank you.
auch nicht eine Musik, der man gewöhnlich auf einer Orgel begegnet. Der Auftritt der Walküren aus Richard Wagners gleichnamigem Musikdrama. Organist Wolfgang Sieber hat hier 5 Bläser mit auf die Empore der großen Orgel der Luzerner Hofkirche genommen, die Bläser der Luzerner Philharmonic Brass. SRF 2 Kultur, Sie hören Barlando. Wolfgang Sieber ist meines Wissens der einzige Organist, der mit dem goldenen Violinschlüssel ausgezeichnet wurde, dem höchsten Preis der Schweizer Volksmusikszene. Zu Siebers Volksmusikvirus kommen wir gleich, jetzt noch zu etwas anderem, das ebenfalls ziemlich volkstümlich geworden ist in Luzern, das berühmte Orgelgewitter, das Wolfgang Sieber regelmäßig vorimprovisiert, eine alte Tradition in der Hofkirche.
Das ist ein bisschen eine ausholende Geschichte, und zwar deshalb, weil der Orgelbauer vom 19. Jahrhundert, der Orgelbauer Friedrich Haas, das war der bedeutendste im 19. Jahrhundert der Schweiz, wie Gavaigol in Frankreich. Der Orgelbauer Friedrich Haas hat gebaut Berner Münster, Basler Münster, Neumünster Zürich, Stadtkirche Winterthur, und dann kamen am Schluss die Luzerner, musste auch bauen kommen. Und er sagte, ich hätte eine spezielle Idee, ich würde gerne eine Orgel auch in den Estrich bauen. Die Luzerner, das ist Spintisiererei, das ist übertrieben, das hat nichts mit Orgelmusik zu tun, aber du kannst es machen, musst es einfach selber bezahlen. Und dann hat er das gemacht als einziges Fernwerk dazumals, gab es sonst nirgends, dazumals 1862, und den Punkt auf das I mit der Regenmaschine, das gab es auch nirgends. Und weil ja in der Hofkirche mit den großen Pfeifen, den 10 Meter langen Pfeifen, jene Frequenzen gegeben werden können, die Gewitter ausmachen, kommt doch nach dem Donnergrollen der erlösende Regen. Und er hat die Regenmaschine eingebaut, ein Zeichen auch der Industrialisierung, der Metallverarbeitung, der Holzverarbeitung, des Umganges mit Mechanik und Akustik und Raumverhalten. Und deshalb ist die Regenmaschine eigentlich für mich so ein Zeitzeichen für jene Zeit. Es wurden, wie gesagt, die Berge erobert mit den Bahnen, und der Escher hat die ETH und die Credit Suisse ermöglicht, natürlich wegen den Bahnen, ist klar. Und der Haas hat mit seiner Regenmaschine die Orgel vielleicht ein bisschen aus dem liturgischen Bereich gehoben. Ich kann ja nicht einfach regnen lassen während einer Wandlung. Das braucht spezielle Stimmungen und spezielle Bilder. Und deshalb ist dazumals 1862 das sogenannte Konzertleben in Luzern in der Hofkirche geboren.
Und es wurde dann auch eine ziemliche Touristenattraktion. Also es gibt diesen berühmten Bericht von Mark Twain, der hier in Luzern war und in seinem Buch «Bummelt durch Europa» dieses Orgelgewitter mit dem Regen beschreibt. Und er redet da von Dröhnen und Krachen und Donnern, also das gibt ja auch ein ziemlicher Lärm, und das ist dann wirklich nicht mehr gerade sehr geistlich.
Nicht geistlich, nicht musikalisch, nicht formal gebunden, einfach ein Tohuwabohu. Aber das entsteht ja aus irgendwas. Das entsteht ja aus klimatischer Verdichtung von Wind, Bewegung, Wärme, Luft, weiß ich was, und Wolkenansammlung. Und so entsteht natürlich das Gewitter. Aus irgendeiner Idylle. Am Sonntagnachmittag geht die Familie spazieren. Der Hund bellt voraus. Und die Gesellschaft, die ist irgendwo unterwegs und wird dann, ja, wie heißt die Satzbezeichnung in Beethovens Sechster? Unterbrochen von einem Gewitter. Und die Gesellschaft, die wird dann überrascht und muss natürlich dann den Spaziergang oder das Gartenfest oder was auch immer abbrechen, und dann gewittert es natürlich brachial. Da mache ich natürlich immer wieder die Metapher, diese Art brachiale Musik oder atonale oder unformale oder nicht architektonisch strukturierte Musik, diese Musik können wir ja jetzt ein bisschen grob über den Leisten geschlagen auch in der modernen Musik einfach so hören, weil ich diese Sprache nicht verstehe. Oder weil der Komponist wirklich etwas Eigenes komponiert hat. Und im Gewitter wird das einfach geschluckt. Das wird akzeptiert, weil das Gewitter ja für jeden vollziehbar ist und individuell. Und jeder hat seine eigene Vorstellung. Und dann kracht es natürlich in einer unwahrscheinlichen Lautstärke, so dass es körperlich bedrohlich wird. Aber das hat ein Ende. Ich gehe dann natürlich wieder zurück in die Entspannung und ich ende natürlich im Sinne eines Happy Ends. Also es ist ja immer gut, wenn ein Ehekrach dann wieder mit Versöhnung enden kann.
Wolfgang Sieber, wenn ich Sie auf der Straße oder in einem anderen Zusammenhang treffen würde, dann würde ich Ihnen nicht unbedingt den Organisten der Luzerner Hofkirche ansehen. Sie könnten mit Ihrem Vollbart, der eindrücklich ist, auch in einem Film mitspielen, wie zum Beispiel im aktuellen Schellenursli. Und im Internet findet man auch Fotos von Ihnen mit diesem, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig sage, so ein Festtags-Sennerhutli, dieses schöne rote Western. Ich nehme an, das ist Appenzellertracht, ich weiß es nicht genau.
Toggenburger
Tracht. Sie sind ein Musiker, der sich für Volksmusik interessiert und für einiges mehr, das haben wir jetzt schon gehört. Es gibt viele eigene Werke oder eben auch Bearbeitungen, die ziemlich anders sind als das, was man normalerweise oder was man gewöhnlich sich unter Orgelmusik vorstellt. Was für ein neues Stück liegt im Moment auf Ihrem Pult, an dem Sie arbeiten?
Im Moment ist ein Auftrag in der Pipeline, etwas zu schreiben, was einen klassischen Chor, eine Kirchenorgel und das Volksbrauchtum unserer Traditionen, je nach Region verschieden, alles miteinander verbindet. Das ist ein Auftrag, welcher in 2 Jahren zu Ende sein muss, ist ein großer Auftrag und da bin ich natürlich immer am Studieren. Wie kann ich meine Orgel einbringen, ohne dass es aufdringlich wird? Und wie kann ich diesem klassischen Chor das Jodeln erklären? Ich kann nicht jodeln selber, aber es ist für mich etwas Vergleichbares, wenn es einerseits heißt Halleluja zum Beispiel. Das ist auch eine Art Jodel, einfach strukturiert oder stilisiert aus einer anderen Gegend, als wenn es irgendwie Jolidu heißt. So, das ist auch jetzt von mir natürlich nicht authentisch gebracht, aber das Jo-Li-Ha-Le-Lu-Ja. Halleluja kommt daher vom Cat Stevens, glaube ich, oder? Das sind für mich alles Beispiele, wie die Musik und die Stimme und die Stimmung und die Gegend und die Bräuche miteinander spielen. Und da möchte ich eigentlich nicht einfach so Klassen und Schubladen machen, sondern ich möchte das so verbinden, wie es für mich großartig vorbildlich der Bernstein gemacht hat mit seiner Mass. Das ist ja etwas unwahrscheinlich. Die Combo und der Synagogensänger und die Gregorianik und das Sinfonieorchester und die Tanzformation. Das ist Gesamtkunstwerk, was mich eigentlich immer schon interessiert. Und diese Komposition, die bevorsteht, die geht ein bisschen in diese Richtung. Und da kann ich von meiner Leidenschaft für die Volksmusik, das ist Basis, das ist ungestylt, ehrlich, klar, das ist vielleicht mal ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu langsam, ein bisschen zu schnell. Da spielen andere Parameter mit als die Perfektion der Chopin-Etüde für Klavier oder die Sturheit einer Triosonate von Bach. Das ist etwas, was für mich spontan und direkt schwingt und das tut schon gut, das zu erfahren. Es tut auch gut, die Lockerheit jenes Popsängers zu erfahren. Es tut einfach gut, wenn ich spüre, dass ein völlig unbegabter Bläser mit zersprungenen Lippen, aber Tränen in den Augen 2 Stunden lang probt für seinen Auftritt. Das ist einfach eine Art Menschlichkeit, die einem anrührt. Und deshalb habe ich dann die Tracht anziehen dürfen. Als ich vor etwa 30 Jahren das erste Mal mit meinem guten Freund Willy Valotti die Jodlerkantate Glaube, Liebe, Hoffnung uraufgeführt habe, bin ich mit Schwarz-Weiß dahergekommen. Und nach 3 solchen Aufführungen haben mir die Jodler gesagt, entweder trägst du unsere Tracht oder da musst du nicht mehr spielen kommen. Deshalb den Hosenträger mit meiner Toggenburger Hausorgel drauf, deshalb das rote Brusttuch, deshalb auch die Schnallenschuhe, auch mit speziell gehämmerten Schnallen, wo die Hausorgel auch drauf ist. Ich habe nichts mit Kühen und Appenzellerhunden, aber ich habe etwas mit dem Brauchtum der Toggenburger Hausorgel.
Damit sind Sie aufgewachsen zu Hause, ne?
Wo ich aufgewachsen bin und auch in einem grandiosen Verein mitwirke im Vorstand, dem Windbläs. Und da spielt auch wieder Begegnung mit. Vielleicht ist es das. Ich bin Einzelkind und habe mich, als ich gemerkt habe, dass es viel langweilig ist, allein zu Hause zu sein, weil meine Eltern beide dazumals schon berufstätig waren, immer, ihr ganzes Leben lang, bin ich zu den Nachbarn gegangen. Dort hat es Kinder, dort erlebe ich was. Da kann ich Abenteuer haben, da bin ich mal der Shatterhand im Winnetou-Spiel oder da bin ich irgendwann ein Polizist in einem anderen Räubertheater, welches im Quartier gespielt wurde. Und so habe ich dann verschiedene Gruppierungen und vielleicht auch Stile kennengelernt. Die Rockband in meiner Kantizeit in Wattwil und die Gregorianik in meiner Zeit an der Zürcher Liebfrauenkirche oder im Kloster Einsiedeln, wo ich von Pater Daniel Meyer unterwiesen wurde in der Begleitung der Gregorianik. Das sind alles verschiedene Bereiche und hier in Luzern die Funkband, die vielen Jodelclubs und die verschiedenen Guggenmusiken, selbstverständlich die Berufsmusiker, sei es eine renommierte Sopranistin oder ein grandioser Hornist.
Wie gut kommen denn diese verschiedenen Klangsphären zusammen? Also zum Beispiel haben Sie hier in der Luzerner Hofkirche auch mit Nadja Ress zusammengespielt, mit der Jodlerin. Es sind ja doch 2 verschiedene Welten, die hier zusammenkommen. Wie geht das? Ist das für Sie gar kein Problem? Da wird ganz viel mitgetragen an Bedeutung. Die Orgel ist immer noch ein Kircheninstrument. Die tragen das in uns mit, vor allem wenn ich so ein Instrument habe wie hier in der Hofkirche.
Ideologisch gesagt, ja. Und klanglich-künstlerisch gesagt, haben wir so etwas wie der Föferonsweckli. Ich kann mit diesen Grundstimmen sehr fein begleiten. Ich kann mit einem Alphorn, das ist eine starke Zungenstimme im Echowerk, so begleiten, als wär's ein Alphorn ab der Alp. Und dann brauche ich natürlich den Goodwill jenes Partners. Und den Goodwill habe ich bei allen guten Musikern immer schon erhalten, respektive wir geben diesen gegenseitig. Nadja Reis ist ja eine ausgebildete Klassiksängerin einerseits. Von Haus aus jodelt sie aber leidenschaftlich seit, nicht Geburt, aber einfach seit frühem Kinde in Einsiedeln. Und sie hat in jenem Kloster die andere Welt auch erfahren. Und so ist es mit den anderen Musikern auch. Die sind tolerant. Also wenn ich nicht einem toleranten Menschen begegne, in seiner künstlerischen, in seiner musikalischen Haltung, dann funktioniert es nicht. Wir sprechen nicht über zu hoch oder zu tief, zu schnell oder zu langsam. Das muss ja sowieso stimmen. Aber wir sprechen vom Miteinander auf die Reise gehen. Und wenn der andere eine Entdeckung macht, muss ich das auch sehen. Und wenn ich einen kürzeren oder schöneren Weg finde, muss ich das ihm auch sagen dürfen. Und so ist es immer ein gegenseitiges Akzeptieren und auch ein gegenseitiges Staunen.
Sie machen aber auch ziemlich wilde Sachen, Wolfgang Sieber, Volksmusik im erweiterten Sinn. Sie holen sich an der Luzerner Fasnacht auch zum Beispiel eine Guckenmusik hier in die Hofkirche. Das muss ja einen Heidenlärm machen, wenn die hier alle zusammen auftreten und dann mit diesen großen 10 Meter Orgelpfeifen. Was sagt eigentlich der Kirchenrat dazu?
Wir haben verschiedene Gruppierungen, die kritisch empfinden, die lauthals rühmen. Und dann haben wir sehr viele tolerante Menschen. Und das passiert einmal im Jahr. Und die Guckenmusik ist ein Bestandteil der Luzerner Fasnacht. Und diese Luzerner Fasnacht in die Kirche zu bringen, mit einem Prediger, welcher eine Reimpredigt bringt, beinahe als wäre es ein Laternenversli. Und dann noch ein Lied singt, wo wir den Refrain machen können als Volk und dann diese Guckenmusik mit ihren großen Gränden, mit ihren großen Fasnachtsköpfen einziehen von hinten nach vorne und dann die Köpfe ablegen beim Altar, eine Art Demutshaltung und dann nachher zu mir auf die Empore kommen. Das ist für mich natürlich Zeichen für das Volk, das ist eine Art von Gottesfürchtigkeit, das ist für mich eine Art von religiösem Ausdruck, einfach mit anderen Mitteln. Diesbezüglich können wir alles einsetzen. Und dann gibt es für mich eigentlich nicht die Trennung oder die Grenze kirchliche Musik, weltliche Musik, weil ja die Menschen hier oben alle aus unserer Welt stammen und jeder hat seine Geschichte. Und diese Geschichte ein bisschen zu spüren in ihrer Musik, wo sie musikalisch beten, halt auf ganz brachiale Art und Weise, das muss die Toleranz unserer Gemeinschaft haben. Das ist Voraussetzung, dass wir überhaupt Gemeinschaft sein können und wachsen. Und was die Lautstärke anbetrifft, Ich habe gute Beziehungen zu der Suva. Wir kriegen immer die Ohrstöpsel und verteilen die natürlich. Der Prediger hat schon vor seiner Predigt gefragt, ob sie jetzt die Stöpsel vielleicht rausnehmen wollen oder einstecken, wenn er zu predigen beginnt. Also da wird auch gespielt. Das Spiel ist vielleicht die Möglichkeit, die Ironie unserer Welt zu ertragen.
We'll be right back.
Wolfgang Sieber, der Stiftsorganist der Luzerner Hofkirche, kennt kaum musikalische Scheuklappen und bringt ganz verschiedene Menschen und also verschiedene Musikstile in seine Kirche. Hier waren es die Wesmerlichatzer Luzern, eine Guckenmusik, mit der Wolfgang Sieber nicht nur an der Luzerner Fasnacht zusammenspielt, sondern mit denen er auch eine CD aufgenommen hat. Das zum Schluss dieser Berlando-Stunde auf SRF 2 Kultur, eine Sendung von Norbert Graf.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.